Und das ist aber die Frage, wer sagt, dass das Kunst ist? Dafür braucht es jemand, der Autorität hat, zu sagen, dieser Eimer, der da im Raum steht, hat eine ganz bestimmte Bedeutung und da hat jemand einen Farbtext reingemacht und deswegen ist das Ding 1 Million Euro wert. Und irgendjemand bezahlt das auch dafür. Das heißt also, es braucht Autorität. Und das ist ein Thema, um das es heute unbedingt gehen soll. Was hat Autorität in deinem Leben? Und woher kommt das denn, dass du sagen kannst, okay, ich kann überhaupt etwas über Gott sagen, ich kann überhaupt etwas zum Thema beitragen. Wir sind ja bei der, in der Predigtreihe, die haben wir genannt, das Fundament für Erneuerung. Und das ist ja auch im Volk Gottes der Fall gewesen, einige Male, wo das Volk Gottes ja sich von der Autorität Gottes entfernt hat und dann gab es ein ständiges Auf und Ab. Ich habe da in der letzten Woche einige Beispiele genannt aus dem Alten Testament, wo das Volk sich von Gott entfernt hat und wieder neu diese Autorität sich zugewandt hat und dann auch Segen erlebt hat und erlebt hat, dass es funktioniert in Anführungsstrichen. Das möchte ich jetzt ganz wirklich betont in Anführungsstrichen setzen, weil Gott ist ja kein Automat, aber Gott ist immer gnädig, Gott ist immer barmherzig und wenn wir uns ihm zuwenden und seiner Autorität neu unterordnen, dann dürfen wir auch erwarten, dass Gott sich in seinem Wesen nicht ändert und sagt, bei euch jetzt nicht mehr. Nee, also jetzt ist Schluss. Das habe ich die letzten 2000 Jahre so gemacht, aber bei euch fange ich jetzt an, das anders zu machen. Gott ist in seinem Wesen, ist er beständig. Auch in der Kirchengeschichte, letzten 2000 Jahre, immer wieder diese Erfahrung, wo Menschen gesagt haben, ja, was ist eigentlich unsere Autorität? Und ich habe das ja auch in der letzten Woche schon gesagt, Martin Luther ist so ein Beispiel gewesen, der gesagt hat, die Kirche muss erneuert werden. Die Kirche muss beständig erneuert werden. Luther war nicht der Erste, der das aufs Podest geholt hat. Es gab davor schon Leute, die gesagt haben, es braucht eine Erneuerung. Es gab immer auch in der Kirchengeschichte solche Wellen. Der Glaube muss ständig erneuert werden. Das ist ja auch in deinem Körper so. Wusstest du, dass wenn du 10 Jahre alt bist, dass dein komplettes Knochengerüst sich einmal von den Zellen her erneuert hat? Oder deine Haut, das, was sie so täglich hier umgibt, wird alle paar Wochen erneuert. Das ist also auch da passiert ein permanenter Erneuerungsprozess. Die Leber, die ersetzt sich alle 2 Jahre, wird die erneuert. Und das ist auch gut so bei dem einen oder anderen vielleicht. Also, dass das immer mal wieder erneuert wird. Und Luther hat damals gesagt, es braucht 4 Punkte für die Erneuerung. Quasi eine geistliche Verjüngungskur für deinen Glauben. Immer wieder brauchst du diese Verjüngungskur. Und er hat gesagt, das erste ist Gnade, haben wir letzte Woche drüber nachgedacht. Dann Gottes Wort, Jesus Christus und der Glaube. Heute sind wir also bei diesem Thema allein die Schrift. Dafür habe ich mal dieses Bild ausgewählt. Und das Ziel ist ja Erneuerung, eine Grundlage dafür zu haben. Aber was meinen wir eigentlich, wenn wir über die Heilige Schrift nachdenken? Einige Menschen glauben ja scheinbar an eine Viereinigkeit anstatt an eine Dreieinigkeit, die ja im christlichen Glauben eigentlich Dogma ist. Die sagen, ich glaube an die Bibel. Dann habe ich immer die Frage, was meinst du damit? Ich glaube an die Bibel. Glaubst du der Bibel in dem, was sie sagt oder glaubst du an den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist und an die Bibel? Schwierig. Sondern das ist eine Offenbarung, durch die wir den dreieinigen Gott kennenlernen können. Aber wie kann dieses Buch, wie kann diese Schrift mein Leben verändern? Es gibt ja skeptische Menschen, die sagen, das ist nur Menschenwort. Das haben sich Menschen ausgedacht, das ist irrational und hat mit der Wahrheit nichts zu tun. Diese Worte, die dort stehen, die Gedanken, die dort ausgesprochen werden, der Anspruch auf Wahrheit, den die Bibel auch an sich selbst anlegt, das lehne ich ab. Da habe ich nichts mit zu tun. Ich kann dir eins sagen, das wird dein Leben dann nicht verändern. Weil Gott dich nicht mit Gewalt überfällt und sagt, du musst das jetzt, sondern du sagst, nein, ich möchte damit nichts zu tun haben, dann wirst du diese Kraft nicht erleben. Nicht gegen deinen Willen. Wir Menschen haben das Recht, uns in diesem Leben gegen Gottes Wort zu stellen und sagen, damit möchte ich nichts zu tun haben. Aber ich möchte in dieser Predigt vor allem Christen ansprechen. Und das Thema heißt ja Erneuerung. Das heißt, ich gehe davon aus, es ist schon etwas da. Es ist jetzt schon etwas da. Es ist jetzt schon etwas da, was wieder aufgebaut werden kann, was wieder erneuert werden kann. Und es ist für uns Christen von einer grundlegenden Art und Weise wichtig, wie wir auf die Bibel schauen. Und das hat direkte Einflüsse darauf, wie wir unser Leben leben. Wie kannst du ein Leben für Gott leben, ohne sein Wort zu kennen und über alles zu schätzen? Wie kann das passieren? Ich persönlich habe eine sehr durchwachsene Geschichte mit der Bibel. Einige Zeiten fand ich das total doof. Es gab eine Zeit, wo ich als Christ die Bibel nicht mehr lesen konnte, weil ich so enttäuscht war von Gott. Monatelang habe ich nicht mehr in die Bibel geguckt. Als ich Theologiestudent war, habe ich gezweifelt, wie soll ich da überhaupt mit umgehen? Kann ich das ernst nehmen? Ist es wirklich nur Menschenwort? Oder ist es eine Offenbarung, durch die Gott spricht? Gibt es Gott überhaupt? Wenn man anfängt, mal philosophisch darüber nachzudenken, da kann man ganz schön in Straucheln geraten. Was ist das für ein Buch? Und warum sollte dieses Buch Einfluss auf mein Leben haben? Und ich hoffe, dass du heute einige Impulse mitbekommst, die Bibel wieder als Wort Gottes zu schätzen und sagen, danke Gott, dass du zu mir sprichst. Auch wenn ich nicht mal alles verstehe, das geht mir sogar als jemand, der sich dann hauptberuflich mit beschäftigt hat und das jahrelang studiert hat. Ehrlich gesagt, viele Stellen in der Bibel verstehe ich immer noch nicht. Ist so. Aber die Bibel wieder neu zu schätzen, neu wertzuschätzen. Das war ja das, was Luther ausgemacht hat. Dass er darum gerungen hat, eine Kirche, wo er gesagt hat, das kann so nicht weitergehen. Und er lebt in einer kirchlichen Tradition, wo es die Schrift gab und die Tradition. Und dann gab es ein Lehramt darüber. Da haben also Menschen Dinge dazu gemacht. Zum Beispiel, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Das war, haben die sich da so ausgedacht, weil die da in Rom ein neues Gebäude bauen wollten und weil das ja auch Geld kostet. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Hat man also dann, steht da so etwas nebeneinander und Luther hat gesagt, das kann so nicht funktionieren. Wir brauchen keine Sonderoffenbarung, wir brauchen keine zusätzliche Offenbarung, wir brauchen die Heilige Schrift. Das ist das Entscheidende. Luther hat das zum einzigen Formalprinzip für die Kirche gemacht, für die Grundlage gemacht und gesagt, das müssen wir wieder hochhalten. Die Schrift ist die alleinige Königin. Die Bibel allein gilt und die Bibel muss von ihrer Mitte her gelesen werden. Und damit meinte Luther nicht, dass er die Bibel in der Mitte aufmacht. In der Regel, bei einer normalen Bibelausgabe landet man bei dem Psalmen dann irgendwo. Das meinte er nicht, sondern die Mitte der Schrift ist eine Person, ist Jesus Christus. Alles fokussiert sich auf diesen Menschen hin, der das lebendige Wort Gottes selbst ist. Luther hat dann gesagt, und das habe ich euch mitgebracht, dieses Zitat, weil ich es so gut fand. Zack. Was Christum nicht lehret, das ist nicht apostolisch. Wenn es gleich Petrus oder Paulus lehrte, also Petrus und Paulus, die beiden großen Apostel, und Luther sagt, wenn die etwas sagen, was nicht Christus lehrt, dann ist es nicht mal apostolisch. Aber wiederum, was Christum predigt, das ist apostolisch, wenn es gleich Judas, Hannas, Pilatus oder Herodes täte. Also das ist die Mitte der Schrift. Christus ist die Mitte der Schrift. Von Christus her müssen wir die ganze Bibel versuchen zu verstehen. Ich habe mir angewöhnt, seit einiger Zeit, ich lese Evangelium jeden Tag. Und andere Texte auch, aber ich möchte immer wieder Jesus vor Augen haben. Diese vier Predigtbände der ersten Christenheit immer wieder vor Augen zu haben. Christus, wie er in der Heiligen Schrift offenbart ist, haben die Christen in der bekennenden Kirche gesagt. Das hat ihnen Widerstandskraft gegeben gegen das Nazireich. Da kommen nämlich Gedanken auf dich zu, da kommen Einflüsse, da kommt eine dich umgebende Kultur auf dich zu und du brauchst eine Widerstandskraft. Und wo kommt die her? Die kann von Christus herkommen. Und deswegen, Luther hat gesagt, wieder zurück zu den Quellen. Und was sind denn die Quellen für uns Christen? Wenn wir zurückschauen in die neutestamentliche Gemeinde, was sind denn die Quellen der neutestamentlichen Gemeinde gewesen? Ich habe euch das mal mitgebracht. Das erste ist das erste Testament, wir nennen es das alte Testament. Das ist die Quelle gewesen für die ersten Christen. Die hatten kein neues Testament, ist ja logisch. Und das, dann hatten sie die Apostel, die Lehre der Apostel. Und daraus ist dann später das Neue Testament entstanden. Ich werde das gleich noch kurz auslegen. Aber das Wichtigste ist, das Fundament ist Jesus Christus. Jesus, er legt das alles aus. Jesus hat nicht nur Gottes Wort, sondern er ist Gottes Wort. Jesus ist das Urfundament für die Kirche. Das heißt, wir als Kirche, wir sind nicht eine Pfingstkirche, wir sind nicht irgendwie auf Personen gebaut oder so, sondern wir sind auf Christus gebaut oder wir sind nicht Kirche Jesu Christi. Und deswegen geht es darum, dass wir das wieder, dieses Fundament wieder unter den Füßen spüren, unter unserem eigenen Leben, unter unserem Leben als Gemeinde. Christus ist das Fundament. Von ihm her und an ihm muss sich alles ausrichten. Das, was die Apostel gehört haben von Jesus, das ist dann erstmal weitergegeben worden, mündlich weitergegeben. Das sollte gar nicht aufgeschrieben werden wahrscheinlich, geht man von aus. Es gab so bestimmte Spruchsammlungen und so weiter. Und Briefe und Predigtsammlungen, die eigentlich gelesen werden sollten, sie sollten verlesen werden in einer Gemeinde und nicht gelesen werden wie ein Buch. Und das Neue Testament will seinem Wesen nach mündliches Wort sein, hat Emil Brunner gesagt. Es will mündliches Wort sein. Das Neue Testament ist nicht dafür geschrieben, dass wir einfach mal in so ein Dogmatikbuch durchlesen. Sondern müssen uns immer vor Augen halten, das ist gepredigt worden. Das ist verkündigt worden in den Gemeinden. Und die Schrift der Apostel, diese Augenzeugen, die, als sie dann gestorben sind, haben diese Schriften einen ganz, ganz massiven Einfluss gehabt in der jungen Kirche. Sie haben gesagt, ey, ihr habt einen Brief von Paulus, ihr habt einen Brief von Petrus, ey, können wir den bei uns auch mal vorlesen? Der ist wichtig, der ist kostbar, das könnt ihr euch ja vorstellen. Dann im 2. Jahrhundert sind ihr Lehren aufgekommen. Da gab es verschiedene Gruppierungen, die gesagt haben, ja, man muss da geheime Sachen dazu dichten und so weiter. Und dann hatten die Christen sich die Frage gestellt, ja, was gilt denn heute noch? Und sie haben dann, am Anfang hatten sie so circa 21 neutestamentliche Schriften, wo sie gesagt haben, das ist der Kanon der Schrift, im 2. Jahrhundert. Im 4. Jahrhundert haben sie sich nochmal wieder zusammengesetzt und gesagt, wir nehmen alle die Schriften, die von den Augenzeugen, also die wirklich von den Urquellen, von der Urquelle, die nehmen wir und die binden wir zusammen zu einem Buch. Daran muss sich alles messen. Das ist das Neue Testament. Das war ein langer Prozess. Und es gab, wie bei Luther dann auch später, immer wieder Menschen, die sich daraufhin ausgerichtet haben und erneuert worden sind in ihrem Glauben. Ganze Gemeinden, die da erneuert worden sind. Und ich weiß, dass auch mit der Bibel in der Hand Schindluder getrieben werden kann. Und es ist manchmal eine Schande, was Christen mit der Bibel in der Hand tun. Was für einen Mist sie verzapfen damit. Wie viele Sekten und wie viele Sondergruppen und wie viele Sondertypen da irgendwelchen Missbrauch damit betreiben. Das schreit zum Himmel. Das ist mir alles bewusst. Dass es Sonderlehren gibt oder Überbetonung von einigen besonderen Gaben oder wie auch immer. Ist mir klar. Ich habe zum Beispiel das Beispiel gehört von einem Pastor aus Amerika, der gesagt hat, es heißt doch in der Heiligen Schrift, ihr habt die Macht, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und er hat dann damit mit seinen Händen in so einer Kiste rumgegrabbelt, in der es wirklich giftige Schlangen waren und ist gebissen worden und hat gesagt, nein, mir wird nichts passieren. Und nächsten Tag war tot. Er ist ein ziemlich doofes Zeugnis. Anstatt zu verstehen, hey, Jesus hat hier vielleicht von Dämonen gesprochen, Jesus hat hier vielleicht von gesprochen, dass wir Autorität über die Macht der Finsternis haben. Das heißt doch nicht, dass du deine Hand in ein Natternloch reinhalten musst. Oder jeder Mensch, der mir sagt, ich nehme die Bibel wortwörtlich und hat noch beide Augen und beide Hände, dann sage ich, entweder hast du die Bibel nicht verstanden oder nicht gelesen, weil Jesus mich sagt, wenn dein Auge dich zur Sünde verführt, reiß es raus. Das steht in der Bibel. Dass Jesus damit sagen will, lasst die Sünde nicht, keine Macht über euer Leben, gar keine Frage. Aber man muss sie ja verstehen. Darum geht's. Es ist sehr viel Schindluder mit der Bibel gemacht worden. Die Frage ist aber, man kann auch sagen, ja, nur weil einige Leute das falsch gemacht haben, weil einige Leute damit schräg drauf waren, will ich da gar nichts mehr mit zu tun haben. Oder man kann sich neu der Bibel zuwenden und sagen, nein, ich möchte dieses Wort als Wort Gottes ernst nehmen. Das war das, was zum Beispiel Billy Graham erlebt hat. Dieser große Evangelist, der gesagt hat, an einem Moment, wo er gesagt hat, ich nehme dieses als Gottes Wort. Deswegen hat er immer wieder gesagt, die Bibel sagt. Und damit gemeint, Gott spricht. Gott spricht. Und das hat sein Leben verändert. Und wenn ich in dieser Art und Weise mich Gottes Wort unterordne und sage, Gott spricht durch diese Bibel zu mir. Wie oft erlebe ich Christen, gerade in unserer charismatischen Frömmigkeit, die sagen, ja, Gott redet nicht mehr. Und das habe ich selber erlebt. Als ich krank war, mal eine lange, lange Zeit, da habe ich auch immer irgendwie eine Sonderoffenbarung mir gewünscht, dass irgendjemand mich anruft und mir ein Wort des Herrn gibt und bla, 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 bla. Und dann ist es tatsächlich so passiert. Nicht, dass jemand mich anruft und mir irgendwie ein hypergalaktisches, prophetisches Wort gegeben hat, sondern ein Bruder ruft mich an und sagt, ich habe heute Nacht geträumt, dass ich dich anrufen soll und dir einen Bibelvers zusagen soll. Und das war übrigens genau der Bibelvers, den mein Pastor, übrigens der damals mein Pastor war, ein ganz, ganz feiner Mann, der auch nicht so mit irgendwelchen Bibelworten um sich geschlagen hat, aber in einem Gebet hat er am Ende dieses Gebetes, hat er mir zugesprochen, ein Wort aus Jesaja 43, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. In einen ganz anderen Kontext gehört das hinein, dieser Text. Und dann ruft mich dieser Bruder an und sagt, ich habe diesen Impuls, dir dieses Wort Gottes zuzusprechen. Wo Gottes Wort mich wieder erreicht. Nicht ein hypergalaktisches, prophetisches Wort, was ist ich, wie ich wetter, was ist ich, was machen und keiner, sondern Gottes Wort erreicht mich wieder. Ich weiß, dass man damit auch Schiffbruch erleiden kann, aber sich wieder neu dem zu öffnen, in dem Vertrauen, dass Gott wirklich dadurch spricht, das möchte ich rüberbringen. Wir wollen uns einen Text anschauen. Ich habe heute wieder einen Text aus dem 2. Petrusbrief mit dabei, weil Petrus am Ende seines Lebens die Gemeinde vor Augen hat. Er hat die neutestamentliche Gemeinde in Kleinasien vor Augen und er will, dass sie durchhalten, weil sie absoluten Widerstand erleben, weil da Gefahr ist, dass die Gemeinde anfängt zu wanken und zu schwanken. Und er setzt nochmal ein deutliches Zeichen. Aus dem 2. Petrusbrief starten wir mal. Ab Vers 12 im ersten Kapitel. Da sagt Petrus, darum will ich euch alle Zeit daran erinnern, obwohl ihr es wisst und gestärkt seid in der Wahrheit, die nun gegenwärtig ist. Ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu wecken und zu erinnern. Kurzer Exkurs. Hütte meint also in diesem Fall seinen Leib. Petrus weiß, ich werde bald sterben. Er benutzt das Bild von einem Leib, also von einer Hütte, als das jetzt hier bald abgebrochen wird, wie er dann hier in Vers 14 sagt. Denn ich weiß, dass meine Hütte bald abgebrochen wird, wie es mir unser Herr Jesus eröffnet hat. Ich will aber allen Fleiß darauf verwenden, dass ihr dies alle Zeit nach meinem Hinscheiden im Gedächtnis behaltet. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berg. Dann geht es weiter in Vers 19. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, dass das scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift aus eigener Auslegung geschieht, denn es sind noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Petrus sagt hier, wenn ihr ein Problem habt, dass euer Glaube wackelig wird, dass ihr anfangt zu wanken und zu schwanken, möchte ich euch das wieder vor Augen führen. Ich habe etwas gegen diesen geistlichen das Gedächtnisverlust. Er hatte sie Christen vorher ermahnt, in den Versen vorher, dass sie festhalten an ihrem christlichen Leben. Dass ihr Verhalten das widerspiegeln soll, was sie in Christus bekommen haben. Dass sie nicht straucheln, sagt er dort in Vers 10, wenn ihr das mal zu Hause nachlesen wollt. Straucheln ist ja also wenn man so ganz peinlich sich auf die Nase legt, der ist gestrauchelt. So die Füße nicht voneinander gekriegt und hingefallen. Und dann fängt er hier an, in Vers 12 zu sagen, das ist die Begründung, ich will euch erinnern. Ich will euch wieder erinnern, obwohl ihr es ja schon wisst. Ihr habt das ja schon mal gehört. Das Problem ist aber, dass manchmal eine Wahrheit, die man hat, die man vor Augen hat, dann kommt wieder etwas von außen und legt sich darüber. Da kommt ein Gedanke, da kommt ein Impuls, legt sich wieder darüber, wie über ein Blatt Papier. Da kommt eine neue Wahrheit. Sollte Gott das wirklich so gemeint haben? Sollte Gott mich wirklich lieben? Aber das und das spricht doch dagegen. Und wenn ich Christ bin, und so, da kommen so Gedankensplitter in dein Gehirn. Und dann liegt da wieder etwas drauf. Von Natur aus haben Menschen häufig eine ganz andere Vorstellung von Gott. Das heißt, das muss wieder offenbar werden. Was stimmt, krass, ich muss meinen Kopf wieder gerade kriegen. Wie, Gott liebt mich? Mich kann Gott doch nicht lieben. Und dann möchte ich manchmal fragen, wie kommst du eigentlich drauf, wenn mich jemand sowas sagt? Wie kommst du denn drauf? Hast du eine Sonderoffenbarung von Gott bekommen? Gott liebt die ganze Welt, aber dich nicht. Ist ja das, was mir Menschen dann sagen, was ich teilweise selber geglaubt habe. Ja? In seinem Wort steht drin, er liebt die ganze Welt. Alle Menschen sind von Gott geliebt. Und ich glaube, nee, bei mir hat er eine Ausnahme gemacht. Ich habe eine Sonderoffenbarung bekommen. Stimmt aber nicht. Gottes Heilsplan ist an der Stelle offenbar worden in seinem Wort. Und Petrus sagt, das kann man vergessen. Das sagt er in Vers 15. Ich will aber, dass ihr das immer nach meinem Tod in eurem Herzen behaltet. Petrus weiß, ich werde sterben. Das ist sein Testament. Ich sage euch das nochmal zuletzt. Ihr werdet sonst straucheln. Ihr werdet anfangen zu wackeln. Vielleicht werdet ihr im Glauben fallen. Aber wenn ihr daran festhaltet, wenn ihr diese Offenbarung Gottes, nämlich in Jesus Christus, vor Augen behaltet, dann könnt ihr standhaft bleiben. Dann könnt ihr durchhalten. Das ist das, was in Ewigkeit wichtig bleibt. Es ist ja so, dass in unseren Gedanken permanent ein Kampf stattfindet. Das sind die Einflüsse, die von außen auf uns eindringen. Von unserer Kultur, von unserer Geschichte, von unseren Familien, von unseren Freunden. Wir sagen ja manchmal, die Gedanken sind frei, aber sind sie es wirklich? Oder ich bin meines eigenen Glückes Schmied, so als ob das alles aus mir selbst herauskommt. Wie stark werde ich von außen geprägt? Und das ist ja nicht, dass man sagen muss, dass es alles schlecht ist oder sowas, aber man muss lernen zu unterscheiden. Und auch wir Christen leben nicht in einem luftleeren Raum. Es gibt zwar christliche Sondergruppierungen, die sich irgendwie einigeln, zurückziehen und von der Welt nichts mehr damit zu tun haben wollen. Und das sind häufig Gruppen, in denen es viel toxischer zugeht als in anderen normalen christlichen Kirchen, sage ich mal. Wo Menschen danach psychisch total schwer angeschlagen sind, weil sie ja nur noch in ihrer eigenen Suppe unterwegs waren. Was prägt uns? Was prägt unser Herz? In Vers 14 sagt Petrus, ich möchte das wecken und erinnern. Auch wieder sehr bildhaft. Er sagt, ich möchte euch aufwecken. Aufwecken. Weil ihr seid eingeschlafen. Das heißt, das, was früher in euch lebte, das ist jetzt in einen tiefen Schlummerschlaf hinein. Und wenn du das kennst, das vielleicht, wenn du nachts träumst, in deiner Traumwelt unterwegs bist, vielleicht so ein Albtraum sogar, wo du verfolgt wirst oder wo du in irgendwelchen Höhen stehst und oder irgendwie runterfällst oder was und dann irgendwann aufwachst und denkst, oh, ich liege in meinem Bett. Das ist das, was Petrus hier uns vor Augen malt. Leute, ich möchte euch wach machen. Petrus will die Christen erinnern an die Wahrheit, wie er sagt. Dass ihr habt Anteil bekommen an der göttlichen Natur. Es ist alles da, was ihr braucht. Und dann in Versen 5 bis 7, da sagt er, bemüht euch, Kapitel 1, 5 bis 7, bemüht euch deshalb nach all euren Kräften, dass zu eurem Glauben das richtige Verhalten kommt. Zum richtigen Verhalten die Erkenntnis. Zur Erkenntnis die Selbstbeherrschung. Zur Selbstbeherrschung die Standhaftigkeit. Zur Standhaftigkeit die Ausübung des Glaubens. Zur Ausübung des Glaubens die geschwisterliche Liebe. Und zur geschwisterlichen Liebe schließlich die Liebe überhaupt. Das ist das Ziel, dass wir in Liebe unser Leben leben. Auch in Gemeinde und so weiter und so fort. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wach auf. Dann muss ich euch neu erinnern. Aufwachen, aufwachen, du liegst im Bett. Ist alles gut. Du bist in der Realität. Und die Realität ist Christus. Wir leben in einer Welt, in der Irrlehren und auch andere Ideologien unsere Wahrnehmung vernebeln. Wir leben in einer Umgebung, in der andere Menschen uns etwas ins Stammbuch geschrieben haben und das prägt uns. Und Petrus sagt, hört nicht auf sie. Ihr müsst auf Gottes Wort hören. Ihr müsst auf das hören, was Gott sagt. Und er macht deutlich, dass es nicht einfach eine menschliche Fabel ist. Er sagt ja nicht, ja, ich habe mir da was Tolles ausgedacht. Und das war ja damals relativ gang und gäbe, dass es alles mögliche an Mythen und so weiter gab. Aber die Frage ist doch, was ist die Grundlage, lieber Petrus? Petrus sagt nicht, weil ich etwas sage. Nicht, weil ich, Petrus, mir was Tolles ausgedacht habe. Ich kann ja viel sagen, wenn der Tag lang ist. In welcher Autorität spreche ich hier? Und das ist ja auch die Frage, die aufs Tablett kommt. Wieso maßt Petrus sich das eigentlich an, das zu sagen? Und er sagt in Versen 16 bis 18, denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Wer ist wir? Wenn Petrus hier spricht, wir haben ihn gesehen, worauf bezieht er sich denn hier? Petrus war ein Jünger Jesu, einer der drei engsten Jünger Jesu. Er war mit dabei gewesen, als Jesus auf dem Berg war, auf dem Berg der Verklärung. In allen drei parallelen Evangelien, Markus, Lukas, Matthäus, wird das berichtet. Das Johannes-Evangelium, das ist ja etwas anders von der Struktur. Aber in all den Berichten kommt das vor, sie gehen auf einen Berg und Jesus verändert sein Angesicht auf einmal. Seine Herrlichkeit ist da. Und Petrus macht dann einige, ja, ich sag mal, verlegene architektonische Vorschläge, so nach dem Motto, wir können hier mal drei Zelte aufbauen, Jesus, und eins für dich, eins und so weiter. Stammelt da was rum und Jesus sagt erstmal gar nichts, aber dann kommt diese Stimme. Das ist mein geliebter Sohn, ihn habe ich lieb, an ihm habe ich meine Freude, hört auf ihn. Also Petrus sagt, ich habe das gehört. Nicht nur ich, sondern die Jünger, die Apostel, die drei waren dabei. Und die anderen Apostel haben nachher erlebt, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Und dann sind das, dann in Pfingsten das weiter. Im ersten Korintherbrief sagt Paulus, 500 Menschen haben ihn gesehen. Das ist nicht einfach meine eigene Privatidee gewesen, nach dem Motto, ich habe mal ein bisschen Dope geraucht und mir dann ein bisschen was aufgeschrieben und so. Oder ich habe eine Privataudienz gehabt bei irgendeinem Gott. Sondern hier ist etwas passiert mit einem Menschen, der ist auferstanden von den Toten und der hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und das haben 500 Menschen gesehen. Da müsst ihr erstmal dran vorbeikommen. Und ich bin ein Fischer, ich bin ein standhafter Mann, ich bin ein ganz normaler, kerniger Handwerker. Ich bin keiner, der irgendwie irgendwo, keine Ahnung was, in irgendwelchen Höhlen rumtigert und irgendwelche Pilze raucht. Sondern ich habe ihn gesehen. Und die anderen könnt ihr gerne fragen. Ihr Lieben, das Zeugnis der Heiligen Schrift ist so sicher, finde ich. Das ist auch nicht zu vergleichen mit anderen Religionen, wo jemand eine einzelne Privataudienz hatte. Oder wo jemand eine eigene Offenbarung hatte beim Ende seines Lebens. Oder was weiß ich was. Ich denke mir so, wenn da 500 Menschen sagen, wir haben Jesus gesehen. Und die 12 Apostel haben fast alle ihr Leben für diese Wahrheit gegeben. Also wenn ich dabei gewesen wäre und hätte gewusst, das ist eine Lüge. Ja, also ich stell mir mal vor, ich wäre einer der 12 Apostel gewesen und hätte mitgerichtet, nein, das stimmt gar nicht. Wir haben eine gute Zeit gehabt, aber Jesus ist tot. Aber wir überlegen uns jetzt mal eine tolle neue Religion aus. Ja, Jesus ist auferstanden und so weiter und so fort, tolle Story, kann ich vielleicht auch ein bisschen irgendwie gut mir in meine Agenda reinschreiben, in meinen Lebenslauf und so. Aber spätestens in dem Moment, wo mir jemand eine Knarre an den Kopf hält und sagt, stimmt das wirklich? Da würde ich sagen, oh nee, stopp. Also habe ich mir nur ausgedacht. Aber bei den Jüngern war es anders. Die Jünger haben gesagt, Jesus lebt, er ist von den Toten auferstanden, er war Gottes Sohn, ihr habt ihn gekreuzigt. Aber er lebt und sitzt zu Rechten des Gottes. Und sie sind dafür gestorben, für diese Wahrheit. Ihr Lieben, man kann mir alles Mögliche erzählen, aber da hört der Spaß auf. Da würde ich sagen, okay, das hat schon was. Also wenn ich dem begegne, diesem Wort Gottes begegne, in Person, dann habe ich ein Fundament, dass ich sagen kann, das ist nicht einfach Lügengeschichten. Petrus sagt, ich erzähle euch keinen Schmuh, keine ausgeklügelten Fabeln, sondern es ist wahr, was ich euch erzähle. Und darauf könnt ihr euer Leben bauen. Ihr müsst nicht mir als Mensch glauben, sondern ihr müsst nur dem Zeugnis glauben, was ich euch erzähle, von Jesus. Petrus war selber ein Mensch, der versagt hat, und das wusste er auch, habe ich letztes Mal gesagt. Petrus ist er hatte eine Expertise in Gnade. Petrus an sich war ein schwankendes Rohr. Aber das, was er mit Jesus erlebt hat, hat ihn festgemacht. Und deswegen ist es auch so, sagt Petrus, weil Jesus sich auch auf das Alte Testament bezieht, da geht es weiter in Vers 19, umso fester haben wir das prophetische Wort. Hier ist eine Steigerungsform von dem Wort fest benutzt worden. Also fest, fester am festesten. Ja? Und das bedeutet fest, dauerhaft, zuverlässig. Es ist fast so, als wenn Petrus hier fragt, ja, was brauchen wir denn das Alte Testament jetzt gar nicht mehr? Und Petrus sagt, doch, wir brauchen das Alte Testament. Christus beruft sich immer wieder auf das Alte Testament. Das ist von Gott inspiriertes Wort. Und dieses Wort, das Alte Testament, hat eine Kraft in dem Leben von Jesus selbst entfaltet. Man könnte jetzt viele Stellen sich anschauen, wo Jesus das Alte Testament hochhebt und die Bedeutung des Alten Testamentes auslegt. Das hat die Kirchengeschichte dann und das hat die erste Kirche sofort auch getan, dass sie die Texte des Alten Testamentes genommen hat. Wenn ihr an die Geschichte denkt von dem Kämmerer aus dem Morgenland, Philippus begegnet ihm und er erklärt ihm anhand der Schrift aus Jesaja 53, wer Jesus war. Er war der Knecht Gottes. Das wird auf einmal deutlich. Und sagt, das Alte Testament hat eine Bedeutung für uns heute. Das war Gottes Wort in Menschenmund. Jesus hat gesagt, dass er nicht gekommen ist, um das Gesetz des Mose wegzunehmen, sondern er ist gekommen, um es zu erfüllen. Ich werde das erfüllen. Und das mache ich für dich und für mich. Wie könnte ich das Gesetz Gottes erfüllen? Gar nicht. Aber in Christus habe ich es erfüllt. Was für eine frohe Botschaft. Und Jesus hat das Alte Testament in seiner Situation, als er versucht worden ist vom Satan, Jesus ist getauft worden, hat den Zuspruch das erste Mal bekommen, jedenfalls öffentlich bekannt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und dann wird er vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Satan kommt an ihn heran und sagt, wenn du Hunger hast, nach 40 Tagen Fasten, mach aus diesem Stein ein Brot. Das Erste, was Jesus sagt, das erste Wort im griechischen Urtext heißt gegraptai. Es steht geschrieben. Jesus nimmt dieses Wort und schleudert es Satan entgegen. Was für eine Kraft da drin steckt. Wenn wir nochmal an Martin Luther denken, in seinem bekannten Lied, eine feste Burg ist unser Gott. Da heißt es in der dritten Strophe, wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es soll uns doch gelingen, der Fürst dieser Welt, gemeint ist Satan, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht, das macht erst Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Ein Wort von Gottes Autorität kann Satan fällen. Das ist der Kampf. Gott hat uns hier etwas in die Hand gegeben, gewissermaßen sein Schwert, um in der Auseinandersetzung mit der unsichtbaren Welt siegreich zu sein. Wie sollte ich aus meiner Kraft mit Satan oder mit seinen Dämonen irgendwie etwas auswirken? Hallo? Keiner von euch kann das. Aber Christus kann es, der in uns lebt. Sein Wort, was er uns gegeben hat, ist die Autorität. Martin Luther hat gesagt, Satan kam nach Wittenberg und hat bei Luther an die Tür geklopft. Und hat gefragt, wohnt hier Dr. Martin Luther? Und er hat runtergerufen, nein, der ist tot. Hier wohnt Jesus Christus. Er ist tot, hier wohnt Jesus Christus. Warum sagt er das? Weil es in dem Wort Gottes steht. Wenn wir mit Jesus gestorben sind und auferstanden sind, im Römerbrief, dann sind wir in einer neuen Existenz. Dann kann ich auch Gottes Wort in Anspruch nehmen gegen diese Gedanken, die mich angreifen und kann Widerstand leisten. Und wenn ich selber nicht mehr kann, dann rufe ich meinen Bruder oder meine Schwester an und sage, wisst ihr was, mir geht's nicht gut, bitte betet für mich. Und dann gibt es da Leute, die heben meine Arme wieder hoch und sagen, wir machen jetzt weiter. Und noch einen Schritt und noch einen Schritt und noch einen Schritt. Zusammen. Das ist es, warum Gottes Wort wichtig ist in diesem Kampf. Wie kann Gottes Wort wirksam werden in unserem Leben? Wie kann Gottes Wort uns verändern? Petrus sagt, dass ihr seid darauf bedacht, also auf das Wort Gottes, auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Stellt euch mal vor, wir würden hier jetzt einmal klick alle Lichter ausmachen. Was wird passieren? Es wird hier dunkel werden in diesem Raum. Komplett dunkel werden, wenn da nicht da irgendwo noch Licht reinkäme. Könnte dieser ganze Raum pickedüster werden, wenn man das Licht ausmacht. Das ist nämlich immer dann so, wenn man das Licht ausmacht, dann ist sofort Dunkelheit da. Und das als Bild auf unser Herz. Wenn Gottes Wort nicht mehr da ist, wenn Christus nicht mehr da ist, ist sofort die Finsternis da. Braucht man nicht mal einladen. Das ist das Bild, was Petrus hier benutzt. Das ist ein Automatismus. Wo passiert das? In deinem und in meinem Herzen. Wenn Gottes Wort nicht mehr da ist, dann wird es finster in unserem Herzen. Was machst du, mit diesem Wort Gottes? Lässt du es in dich hinein? Lass das Gottes Wort, der Lichtschalter in meinem Herzen sein kann. Das Wichtigste ist, erstmal eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich werde gehorsam sein. Ich werde mich Gottes Wort unterordnen, egal ob ich das will oder nicht. Ein Beispiel. Ich habe das ja vorhin gesagt, dass Menschen manchmal zu mir kommen und in der Seelsorge und so weiter, dass sie daran zweifeln, ob Gott sie liebt. Und das ist das beste Beispiel. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Und dieser Satz, du bist mein geliebter Sohn, den ich gerade schon mal zitiert habe, der auch in unserem Predigtext vorkommt, ist einer, den ich dann diesen Geschwistern gerne immer zuspreche. Und dann kommt sofort der Zweifel hoch, so, ist das wirklich von Gott? Das war doch nur für Jesus gemeint damals, aber doch nicht für mich. Und dann fängt es an, dass wir die Schrift mit der Schrift auslegen. Ja, das stimmt, das war erstmal für Jesus gemeint. Aber, und dann nehmen wir uns das Neue Testament, in Römerbrief zum Beispiel, wo es heißt, wir haben einen Geist der Sohnschaft empfangen. Das heißt, durch Christus sind wir selber auch Kinder Gottes geworden. Wir haben selber das Recht, Gottes Kinder zu sein. Oder wenn wir in 2. Korinther 1 reinschauen, wo Paulus in diesem Fall, Entschuldigung, bei der Treue Gottes, unser Wort an euch ist nicht Ja und Nein zugleich. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, der war nicht Ja oder Nein, sondern das Ja war in ihm. Denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Alle Gottes Verheißungen kannst du in Jesus für dich nehmen. Das heißt, du nimmst diesen Text, du bist mein geliebter Sohn, du nimmst die Schrift und schaust, wie passt das zusammen? Also welche innere Logik von Christus her als Zentrum mit der Schrift? Und dann kann ich sagen, deshalb habe ich die Begründung dafür, dass ich das für mich in Anspruch nehmen darf. Weil alle Gottesverheißungen, das, was für Jesus gilt, darf ich im Glauben für mich annehmen. Und so auch die Verheißung aus dem Alten Testament. Wie sollte ich sonst solche Verheißungen nehmen? Das ist dann das Volk Israel geschrieben worden. Ich kann doch nicht sagen, ich habe da gerade zitiert, Jesaja 43, als ich in meiner Krise war. Du bist mein, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wie kann ich diese Verheißung, in Christus kann ich diese Verheißung für mich nehmen. Es ist eine Verheißung für das Volk Gottes. Durch Christus bin ich Teil vom Volk Gottes geworden. Das ist Beschneidung in meinem Herzen durch den Heiligen Geist. Deswegen darf ich da dazugehören. Und es ist halt einfach wichtig, dass ich mich Gottes Wort unterordne und sage, ich glaube das, auch wenn ich noch nicht alles verstehe, aber ich nehme das für mich an. Es ist auch so, dass wir als vernünftige Eltern unseren Kindern manchmal einfach einen Gehorsam abverlangen, auch wenn sie es nicht verstehen. Auch das kann uns helfen, vielleicht als Bild, wie wir mit Gottes Wort umgehen können. Manchmal muss man einfach sagen, okay, abends gibt es nach Zähneputzen gibt's kein Eis mehr. Es ist nicht gut für dich. Und da kann man noch so viel rumquaken und sagen, ich will aber. Wenn die Eltern sagen, nein, dann nicht mehr. Und wenn wir Gottes Wort auch mal so sehen, es ist nicht zu unserem Nachteil, dass wir uns Gottes Wort unterordnen, sondern es soll uns im Leben weiterbringen. Das Zweite ist, dass ich mich vom Wort Gottes wie immer wieder erinnern lasse. Das ist ja das, was Petrus hier praktisch tut. Ich verwechsel mal Petrus und Paulus heute, weil die sich so ähnlich sind. Darum will ich euch alle Zeit daran erinnern, obwohl ihr es wisst und gestärkt seid in der Wahrheit, sagt er dann in Vers 12. Ihr kennt das doch alle schon, sagt er. Das hat doch eigentlich schon so einen langen Bart für euch, diese ganze Geschichte. Aber ich muss euch ständig erinnern. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich hier vorne stehe. Warum ich das hier tue. Vielleicht wisst ihr schon 80% oder 90% von dem, was ich jetzt gerade gepredigt habe. Und ich weiß auch, rein statistisch gesehen, dass am Mittwoch, diese Woche, 15% von euch noch wissen, was ich heute gesagt habe. Das ist manchmal ganz schön frustrierend. Als ich das verstanden habe, habe ich gedacht, warum bin ich eigentlich Pastor geworden? Mir hört ja sowieso keiner zu. Und wenn, dann ist es 15, am Mittwoch weiß es keiner mehr. Das ist total frustrierend. Aber es ist halt so, du musst es nochmal wieder neu hören. Du musst es wieder neu hören, dass du geliebt bist. Du musst es wieder neu hören, dass du unter der Gnade lebst. Du musst es wieder neu hören, dass Gottes Wort in deinem Leben einen Unterschied machen kann. Vielleicht kennst du meine Anekdoten schon, meine Geschichten schon, total langweilig langsam. So ein paar Jahre bin ich ja schon da. Aber du musst es immer, die nicht meine Storys hören, aber du musst immer wieder Gottes Wort hören. Weil wir das manchmal vergessen, weil sich da wieder was drüber legt. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir Weihnachten jedes Jahr feiern oder warum wir Karfreitag und Ostern feiern. Das ist der Grund, warum wir in Familien und in unseren Hauskreisen uns das immer wieder auch gegenseitig zusprechen, wenn wir in der Krise stecken. Es ist ja nicht so, dass ich zum Beispiel zu meiner Frau sage, ja, liebe Esther, vor 17 Jahren vom Traualtar habe ich dir versprochen, ich liebe dich, das muss jetzt reichen. Mach ich auch nicht. Oder zu meinem Sohn, ich bin stolz auf dich, als er gerade auf die Welt kam. Das ist eines der ersten Worte, die ich zu ihm gesagt habe. Das habe ich danach versucht, ihm jeden Tag zu sagen. Immer wieder das zu sagen. Ich bin stolz auf dich. Ich liebe dich. Das sagen wir uns auch in den Familien immer wieder, weil unsere Herzen vergesslich sind. Und weil wir in einer Welt leben, und wo es doch so viele andere Stimmen gibt, die uns sagen, dass wir eben nicht geliebt sind, dass wir irgendwas leisten müssen, dass wir nicht unter der Gnade stehen, wo wir unter eine gesetzliche Kultur kommen, wo wir wieder die neue, diese aufbauenden Worte brauchen. Ich lade euch ein, aufzustehen, das Lobpreisteam nach vorne zu kommen. Wir wollen jetzt ein Lobpreislied noch miteinander singen. Wir wollen Gottes Wort uns zusingen. Das ist übrigens etwas, wo die Seele und der Körper zusammenkommen in der Anbetung, wo noch mehr passiert, als wenn wir es nur sagen, wenn wir unsere Stimmen erheben zu Gott und Gottes Wort uns zusprechen und zusingen, dann fällt es eine Kraft. Und dass wir neu miteinander uns aufmachen, als eine Gemeinde, die auch ihre Höhen und Tiefen hatte und hat. Gott, wir wollen dein Wort wieder neu an uns herankommen. Ganz persönlich, ich möchte dir glauben, Gott, dass du zu mir sprichst. Ich möchte dir vertrauen, Gott, dass du aktuell in mein Leben hineinsprechen kannst durch deine Schrift. Altes Testament, Neues Testament und das Zentrum ist Christus.